Zur heutigen Katechismus-Sendung begrüßt Sie Claudia Kundrun. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Bei uns zu Gast und heute in unserem Studio im Balderschwang begrüße ich ganz herzlich Pfarrer Andreas Fuchs aus Lenzerheide in der Schweiz. Grüß Gott, Herr Pfarrer Fuchs.
Ja, grüß Gott.
Unser Thema wird auch heute wieder das Glaubensbekenntnis sein. In der letzten Sendung sind wir im dritten Artikel. Jesus Christus ist empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Im Absatz 1, der Sohn Gottes ist Mensch geworden, stehen geblieben. Und ab dieser Sendung sind wir jetzt im Unterkapitel, wie der Sohn Gottes Mensch ist, angekommen. Wir gehen also mit dem Punkt 470 auf der Seite 151 am Katechismus weiter. Gehen wir also weiter im Katechismus, im dritten Artikel. Jesus Christus ist empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Der Sohn Gottes ist Mensch geworden, im Unterkapitel, wie der Sohn Gottes Mensch ist. Wir befinden uns also auf Punkt 470 auf der Seite 151. Da in der Fleischwerdung dieser geheimnisvollen Vereinigung die menschliche Natur angenommen nicht aufgehoben wurde, sah sich die Kirche im Lauf der Jahrhunderte veranlasst, die volle Wirklichkeit der menschlichen Seele Christi mit ihren Verstandes- und Willenstätigkeiten wie auch seines menschlichen Leibes zu bekennen. Doch gleichzeitig musste sie jeweils daran erinnern, dass die menschliche Natur Christi der göttlichen Person des Sohnes Gottes angehört, von der sie angenommen worden ist. Alles, was Christus in seiner Person ist und tut einer der Dreifaltigkeit. Der Sohn Gottes teilt also seiner Menschennatur seine eigene, persönliche Daseinsweise in der Trinität mit. In seiner Seele wie in seinem Leibe bringt folglich Christus das Leben der heiligsten Dreifaltigkeit menschlich zum Ausdruck. Zitat: Denn er, der Sohn Gottes, hat mit menschlichen Händen gearbeitet, mit menschlichem Geist gedacht, mit einem menschlichen Willen gehandelt, mit einem menschlichen Herzen geliebt. Geboren von Maria, der Jungfrau, ist er in Wahrheit einer aus uns geworden, in allem uns gleich, außer der Sünde.
Wir merken immer wieder, dass die Kirche immer und immer wieder diese Wahrheit des Sohnes Gottes, der wirklich Mensch geworden ist, erneuern musste, immer und immer wieder verkünden musste, neu erklären musste, neu gegen ihr Lehren abwehren musste. Und sie wird nicht müde, immer und immer wieder dieses Geheimnis des Sohnes Gottes, der Mensch ist, zu erklären. Wichtig für uns ist vielleicht auch, dass wir gerade in dieser Vielzahl der Erklärungen und vor allem wenn da immer wieder diese Irrlehrer vorkommen und diesen Vielzahl von Namen und vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen komplizierten Geheimnisse die Übersicht nicht verlieren. Es geht immer eigentlich um dasselbe Geheimnis in diesen Kapiteln, wo wir jetzt stehen im Katechismus, nämlich, dass Jesus Gott und Mensch ist, dass er eine göttliche Person ist, aber mit zwei Naturen, nämlich dass er eben eine göttliche Natur hat und eine menschliche Natur. Eine göttliche Natur, das heißt, dass er eben eine göttliche Person ist, ja, die zweite göttliche Person der Dreifaltigkeit und dass er eben auch eine menschliche Natur hat und dass diese beiden Naturen, die menschliche und die göttliche, aufs Innigste vereint sind. So innig vereint, dass all das, was Jesus tut als Mensch und Gott hier auf Erden, dass er das eben als einer der Dreifaltigkeit tut. Aber nicht so, dass er entfernt, weit weg von uns wäre, sondern dass er wirklich Mensch geworden ist, wirklich eine menschliche Natur angenommen hat, so wie wir auch eine menschliche Natur haben. Was bedeutet das, eine menschliche Natur zu haben? Das bedeutet, dass so wie wir auch Jesus einen Leib und eine Seele hat. Vorher haben wir vor allem gesehen, eben, dass er wirklich einen Leib hat in den letzten Sendungen, dass er wirklich Fleisch, Mensch geworden ist, eben Fleisch angenommen hat, einen berührbaren, fassbaren, sichtbaren Leib angenommen hat. In diesem Unterkapitel geht es vor allem um seine Seele, vor allem um die zwei Fähigkeiten der Seele Christi. So wie wir eben auch die menschliche Natur haben und wie unsere menschliche Natur einen Leib und eine Seele hat, und unsere Seele eben auch zwei Fähigkeiten hat, nämlich eine Erkenntnis und den Willen. Das heißt, durch unsere Seele können wir erkennen. Bei uns Menschen geht das dann praktisch durch den Verstand. Und wir Menschen können etwas wollen. Und so ist es eben auch bei Jesus. Jesus hat eine vollständige menschliche Natur. Das heißt, er hat einen Leib und er hat eine Seele. Und mit seiner Seele kann er auch erkennen und kann er auch wollen. Und dieser Text, den wir hier vom einen Abschnitt, ein Zitat aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil, das möchte eben das auch nochmals betonen, dass Jesus zwar der Sohn Gottes ist, aber dass er eben mit menschlichen Händen gearbeitet hat, also eben wirklich einen Leib angenommen hat, mit menschlichem Geist gedacht hat, also dass er eben einen Verstand hatte, eine Erkenntnis hatte als Mensch und dass er mit einem menschlichen Willen gehandelt hat, dass er eben auch einen Willen hatte. Wir werden es dann nachher noch genauer sehen, was das bedeutet oder was das, dieses Zusammenspiel von göttlichem Willen und menschlichem Willen und Handeln in Jesus bedeutet. Und vor allem, dass er mit einem menschlichen Herzen uns geliebt hat. Eben nicht nur als Gott von Ewigkeit her, der unsere Erlösung möchte, sondern auch als Mensch mit einem menschlichen Herzen. Er hat zum Beispiel bei Lazarus geweint, er hat Freude gehabt, er hat gejubelt, dass Gott das alles den Kleinen geoffenbart hat. Er hatte Durst, er hatte Hunger, also er hatte wirklich eben einen menschlichen Leib, ein menschliches Herz. Er hat, so wie der Text sagt und wie auch das vierte Hochgebet sagt, er wurde in allem uns gleich außer der Sünde. Das dürfen wir nie vergessen oder dann neigen wir je nachdem dazu, dass wir denken, eben die Sünde gehört zu unserer menschlichen Natur. Die gehört nicht zu unserer ursprünglichen menschlichen Natur. Denn Gott hat den Menschen im Ursprung, das haben wir vor ein paar Wochen gesehen, als eben den ersten Menschen, Adam und Eva, geschaffen hat, dass er sie im ursprünglichen Zustand der Gerechtigkeit erschaffen hat, also ohne Sünde. Denn Sünde ist immer ein Mangel an Gnade, ein Mangel an Liebe, ein Mangel an Gott schlussendlich. Und wenn Gott den Menschen vollkommen erschaffen hat, dann hat er ihm nichts mangeln lassen. Die Sünde ist erst nachher gekommen und auch die Folgen der Sünde. Das hatte Jesus nicht von, oder musste er nicht haben, um wirklich ganz Mensch zu sein. Die Folgen der Sünde hat er freiwillig auf sich genommen. Leiden, Krankheit und Tod und so weiter. Aber das gehört vom Wesen her nicht zur menschlichen Natur. Also vielleicht noch einmal, dass wir guten Überblick haben, das dürfen wir auch immer und immer wieder wiederholen, dass wir eben uns klar bewusst sind, Jesus Christus ist eine göttliche Person mit zwei Naturen, der göttlichen und der menschlichen. Und zur menschlichen Natur gehören Leib und Seele. Und zur Seele gehört es, dass sie erkennen kann und dass sie wollen kann. Und so ist eben Jesus wahrhaft Mensch und Gott. Und alles andere, was wir auch noch jetzt dann bald sehen werden, was andere behauptet haben, alles andere ist eben falsch oder entspricht nicht der Lehre Christi, nicht der Lehre der Kirche, nicht dem, was Jesus uns offenbart hat.
Der nächste Punkt ist mit einer Überschrift übertitelt: Die menschliche Seele und die menschliche Erkenntnis Christi. Punkt 471. Apollinaris von Laodicea behauptete, in Christus sei das Wort an die Stelle der Seele oder des Geistes getreten. Gegenüber diesem Irrtum hat die Kirche bekannt, dass der ewige Sohn auch eine vernunftbegabte menschliche Seele angenommen hat.
Wie wir vorhin gesehen haben oder gesagt haben, geht es nun um die Seele Christi, also um diese zwei Fähigkeiten der Erkenntnis und des Willens. Zuerst wird die Erkenntnis Christi betrachtet, nachher sein menschlicher Wille. Und eben wie wir gesagt haben, diese Seele Christi, damit sie wirklich eine menschliche Seele ist, hat Erkenntnis und hat auch einen Willen. Und auch hier gab es verschiedene Irrlehrer, verschiedene Menschen, die etwas anderes behauptet haben, als Jesus und die Kirche gelehrt hat und lehrt. Zum Beispiel eben dieser Apollinaris von Laodicea, er sagte, in Jesus war keine Seele, sondern da ist das Wort Gottes, eben das Wort von Ewigkeit her, an die Stelle der Seele oder des Geistes getreten. Aber das würde dann eben auch heißen, dass Jesus eben keine vollständige menschliche Natur angenommen hätte. Zwar schon einen Leib, aber eben keine Seele, keine menschliche Seele, sondern dass anstelle dieser menschlichen Seele das ewige Wort Gottes, also eben die göttliche Person des Sohnes Gottes, dagewesen ist. Und dann merken wir, dann hat er eben nicht eine wahrhaft menschliche Natur angenommen. Dann kann man nicht sagen, er ist in allem uns gleich geworden, außer der Sünde. Denn dann hat er nur einen Leib angenommen, aber nicht eine vollständige menschliche Natur. Dann hätte er nicht denken, erkennen und wollen können als Mensch, mit einem wahrhaft menschlichen Herzen auch uns lieben können. Das wäre eben nicht möglich gewesen. Und deshalb hat die Kirche diese Behauptung dieses Apollinaris verworfen und hat wiederum betont, nein, Jesus hat wirklich eine wahrhaft menschliche Natur angenommen mit Leib und Seele. Und diese Seele hat wirklich eben Erkenntnisvermögen und Willen.
Punkt 472 beschildert dieses weiterhin. Diese menschliche Seele, die der Sohn Gottes angenommen hat, ist mit wahrhaft menschlicher Erkenntnisfähigkeit begabt. Diese kann an sich nicht unbegrenzt sein. Sie betätigte sich in den geschichtlichen Verhältnissen seines Daseins in Raum und Zeit. Deshalb wollte der Sohn Gottes, als er Mensch wurde, auch an Weisheit und Alter und Gnade zunehmen. Er wollte das erfragen, was man als Mensch durch Erfahrung lernen muss. Das entsprach seiner freiwilligen Annahme der Knechtsgestalt.
Ja, Jesus hatte, wie wir schon ein paar Mal heute gesagt haben, eine wahrhaftige, wirkliche menschliche Seele. Und zum Kennzeichen einer menschlichen Seele gehört eben auch, dass sie erkennen kann. Und Jesus wollte auch durch seine menschliche Seele erkennen können. Und wenn es hier heißt, dass diese Erkenntnis an sich nicht unbegrenzt ist, dann bedeutet das eben, in seiner menschlichen Seele hat er all das eigentlich gelernt und so gelernt, wie es auch wir lernen. Bestimmt eben, das kommt dann beim nächsten Punkt auch noch besser zum Ausdruck, diese menschliche Seele, die menschliche Natur Christi war immer hier auf Erden eben mit der göttlichen Natur vereint. Und deshalb hat sie auch eine weitere Erkenntnis. Aber das wollen wir erst dann nachher besprechen. Jetzt zuerst das, was Jesus eben als Mensch in seiner menschlichen Seele, in seiner menschlichen Erkenntnis erkennen konnte. Es heißt eben bei Lukas, er nahm zu an Alter, Gnade und Weisheit. Er hat eben diese menschliche Weisheit, diese menschliche Erkenntnis auch durchgemacht. Schön ist daran zu denken, wer seine Lehrerin als Mensch war, eben für diese menschliche Erkenntnis, vor allem heute am Namenstag der Mutter Gottes, nämlich sie, Maria. Sie hat ihm eben diese menschlichen Dinge, die der menschlichen Natur, eben den Leib bereitet, und sie hat auch die Seele Christi gelehrt, erzogen. Eben als Mensch hat er das meiste von Maria und von Josef, solange er lebte, gelernt. Das heißt, sie hat ihm das Beten beigebracht, sie hat ihm die Ehrfurcht, die Gottesfurcht beigebracht, sie hat ihm eben diese Liebe zu Gott als Mensch in seiner menschlichen Person beigebracht. Deshalb, wenn Maria Jesus so als Mensch erzogen hat und eine so gute Lehrerin war, dann ist es bestimmt auch für uns und tut sie es bestimmt auch für uns gerne, denn Jesus hat sie uns ja zur Mutter gegeben, als Mutter anvertraut, als Mutter, die uns zu ihrem Sohne führen möchte. Und es heißt hier auch, er wollte das erfragen, was man als Mensch durch Erfahrung lernen muss. Er wollte das. Es wäre in sich eben auch anders möglich gewesen, aber er wollte das. Er wollte wirklich in allem so sein wie wir. Er wollte wirklich eben diese wahrhaft menschliche Natur ganz leben. In allem wollte er so sein wie wir, eben außer der Sünde. Und er lernte so. Im Hebräerbrief heißt es, er lernte den Gehorsam durch Leiden. Eine sehr interessante Aussage. Eben, man kann das auch im Hinblick auf das nächste Marienfest am Samstag, die Schmerzen der Mutter Gottes und das Fest Christi Kreuzerhöhung sehen. Jesus hat gelernt, nicht nur einfach das Wissen, die Erkenntnis, die natürliche Erkenntnis, die wir haben, sondern er hat sogar auch den Gehorsam gelernt. Was bedeutet das, wenn die Heilige Schrift sagt, er lernte den Gehorsam durch Leiden? Er war dem Vater ja immer gehorsam. Als Sohn hat er eben diese Beziehung, dieses Wesen des Seins als Sohn im Gehorsam gelebt. Aber wenn es heißt, er lernte das durch Leiden, bedeutet es, dass es auch für Jesus nicht einfach war, eben als Mensch in seiner menschlichen Natur zu leiden, das Leiden anzunehmen. Ja, im Ölgarten hat er gebetet, Vater, nimm diesen Kelch von mir, wenn es möglich ist, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und der Vater hat seinen Sohn nicht verschont, er hat ihn das Leiden ganz auskosten lassen zur Sühne für unsere Sünden. Das heißt eben, er hat so gelernt. Also das Leiden, könnte man anders auch sagen, ist eine Schule. Wie es auch an anderer Stelle im Hebräerbrief heißt, eben jeder, der gezüchtigt wird, geht in eine Schule. Eine Schule, die aufs Erste nicht gerade Freude bringt, denn wer von uns wird schon gerne gezüchtigt, eben erzogen und muss auf etwas verzichten und muss sich korrigieren. Das kostet auch uns Überwindung und Anstrengung. Aber es heißt auch, wer durch diese Schule gegangen ist, der gewinnt nachher die Freude, die wahre Freude. Und so ist es eben auch bei Jesus. Er hat diese Schulbank des Leidens gedrückt, könnte man sagen. Er hat diese Erfahrung des Leidens, der Schwierigkeit, der menschlichen Abneigung gegen das Leiden gemacht. Aber er hat dieses Leiden aus Liebe zu seinem Vater auf sich genommen. Er hat dieses Leiden, das ein Schmerz ist, eine Entbehrung, eine Beraubung ist, ein Mangel, ist mit seiner Liebe angefüllt und verwandelt, zu etwas gemacht, das eben dann Kreuzerhöhung genannt wird, dass die Herrlichkeit, wie Jesus sagt, genannt wird, das, was den Sieg über den Feind, über den Tod, über den Teufel und die Sünde schließlich bringt. Er ist durch diese Schule gegangen und er hat eben mit der Höchstnote abgeschlossen. Er hat all das gesühnt und gesiegt, was zu besiegen war. Und so lädt er auch uns ein, dass wir von ihm lernen. Er hat auch gesagt, lernt von mir, denn ich bin gütig, sanftmütig und von Herzen demütig. Es braucht Demut, um das Leiden, den Gehorsam anzunehmen. Wer nicht demütig ist, der ist auch nicht leidensfähig. Der nimmt auch das Leiden nicht an, der möchte auch nicht gehorchen, weil es dem Demütigen oder weil es eben dem Nicht-Demütigen, der stolz ist, der denkt nur an sich und an das, was er will. Der Demütige hingegen anerkennt Gott als seinen Vater, als seinen Meister, als seinen Lehrer, als seinen Schöpfer und er beugt sich unter Gott, er geht in diese Schule des Leidens, um den Gehorsam zu Gott, die Liebe zu Gott zu lernen. Dann noch ein anderer kleiner Punkt bei dieser Erkenntnis, eben einerseits die Erkenntnis, die die Mutter Gottes ihm beigebracht hat, andererseits auch die Erkenntnis in der Schule des Leidens und eben auch ein dritter kleiner Punkt, die Erkenntnis durch seine Beobachtung. Wenn wir schauen in der Heiligen Schrift, dann sehen wir, wie genau Jesus beobachtet, zum Beispiel die Witwe im Tempel, die zwei kleine Münzen hineinwirft oder wie er gewisse Dinge der Natur beachtet, eben die Wolken, die aufziehen oder die Lilien auf dem Felde, die Vögel im Himmel und so weiter. Alles Dinge, die eben eine feine Beobachtungsgabe, eine feine Erkenntnis benötigen. So können wir vielleicht auch gerade in der Schule Mariens, in der Schule des Leidens, auch wieder neu diese Liebe zum Detail, könnte man sagen, diese Liebe zu den kleinen Dingen lernen, dass wir achten auch auf die kleinen Dinge, auf die kleinen Dinge, die Gott uns jeden Tag an die Seite stellt, mit der er uns Freude machen möchte, mit den kleinen Wundern seiner Schöpfung, mit den kleinen Aufmerksamkeiten der Mitmenschen, die wir aber oftmals leider übersehen und nicht erkennen. So wollen wir vielleicht auch eben gerade am Namenstag der Mutter Gottes bitten, dass sie uns da helfen möge, ein bisschen besser das Leiden zu verstehen, ein bisschen besser auf die kleinen Freuden, die Gott uns jeden Tag schenken möchte, zu achten.
Wir bleiben bei der Erkenntnis auch in 473. Gleichzeitig aber kam in dieser wahrhaft menschlichen Erkenntnis des Sohnes Gottes das göttliche Leben seiner Person zum Ausdruck. Die menschliche Natur des Sohnes Gottes kannte und bekundete in sich nicht von sich aus, sondern aufgrund ihrer Vereinigung mit dem Wort alles, was Gott zukommt. Das gilt in erster Linie von der unmittelbaren, innigen Kenntnis, die der menschgewordene Gottessohn von seinem Vater hat. Der Sohn zeigte auch in seinem menschlichen Erkennen göttlichen Einblick in die geheimen Gedanken des Menschenherzens.
Was möchte dieser Artikel sagen? Es geht eben wiederum nochmals um die Erkenntnis. Es ist, wie nochmals bestätigt wird hier, eine wirklich wahrhaft menschliche Erkenntnis. Aber diese menschliche Erkenntnis ist jetzt im Unterschied zu uns eben noch erweitert, könnte man sagen. Oder sie ist eben, weil sie mit der göttlichen Natur vereint ist, nimmt sie auch teil am Wissen, an der Erkenntnis Gottes. Und das heißt hier, eben das geschieht nicht von sich aus, also wie die Seele in sich fähig wäre, all diese Dinge zu erkennen, die Jesus erkennt, also dass das auch uns offen stehen würde, sondern sie ist fähig aufgrund ihrer Vereinigung mit dem Wort, eben mit der göttlichen Person des Erlösers, weil Jesus Mensch und Gott ist und die beiden Naturen aufs Innigste geeint ist, nimmt seine Erkenntnis, seine menschliche Erkenntnis eben auch an der göttlichen Erkenntnis teil. Und es heißt hier, vor allem werden zwei Dinge genannt. Man kann sagen, einerseits die Erkenntnis seines Vaters und andererseits die Erkenntnis der Menschen, der Herzen der Menschen. Also die Erkenntnis seines Vaters, eben er kennt den Vater nicht nur als Mensch, durch seine menschliche Erkenntnis, durch seinen Verstand, durch seine Seele, sondern eben auch von Ewigkeit her als Gott, weil er eben nicht nur Mensch ist, Jesus, sondern auch Gott. Das ist der große Unterschied, könnte man sagen, zu uns. Wir sind nur Menschen, wir haben nur eine menschliche Natur und unsere Erkenntnis geschieht nur durch unsere menschliche Natur. Wir haben zwar auch das göttliche Leben durch die Gnade in uns und die Hilfe der Erkenntnis auch, aber eben nicht so bei Jesus, weil er Mensch und Gott ist, weil seine menschliche und seine göttliche Natur aufs Innigste vereint sind. Erkennt er eben einerseits Gott ganz, ganz an oder viel, viel tiefer, logischerweise, wie wir, aber auch die Herzen der Menschen. Denn eben vor ihm liegt alles bloß. Einige Heilige haben die sogenannte Herzensschau als mystische Gabe von Gott bekommen. Vielfach auch Priester, denen das eine Hilfe war, damit die Sünder wieder zu Gott zurückkehren. Der heilige Pio, Pater Pio zum Beispiel, hat eben auch diese Herzensschau, diese Anteilnahme, könnte man sagen, an dieser Erkenntnis Gottes. Er hat das Leben der Seelen ganz genau gesehen, ihre Vergangenheit, ihre Gegenwart, auch ihre Zukunft. Er hatte, man könnte sagen, ebenso wie einen Blick Gottes oder denselben Blick, diese Anteilnahme an dem, was eigentlich Gott über diese Seele sieht. Nun, das sind besondere Gaben, die Gott denen schenkt, denen er möchte. Man kann das nicht einüben oder einstudieren oder sagen, das möchte ich jetzt unbedingt auch. Das, was wir aber können, ist uns bemühen um unsere Reinheit der Seele, des Herzens. Denn Jesus sagt, selig die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Das bezieht sich nicht nur dann auf die Ewigkeit, dass sie einmal nach ihrem Tod Gott schauen werden, sondern das bezieht sich auch auf unser Leben hier auf der Erde. Wir merken selber, je mehr wir mit den Dingen der Welt verbunden sind, je mehr Liebe wir zu den irdischen Dingen, vor allem dann auch zur Sünde haben, desto weniger klar sehen wir, desto verschmutzter ist eben unser Herz und unser Blick auch für das Übernatürliche. Je mehr verlieren wir Gott aus den Augen. Wenn wir ein bisschen in die Welt von heute schauen, müssen wir sagen, wie viele Menschen haben den Blick für Gott verstellt oder verloren und leben nur noch für die irdischen Dinge, für das, was sie sehen, für das, was sie im Leib genießen können, für ihr eigenes Ich, und sie haben so eben kein reines Herz mehr, kein Herz mehr, wo Gott ganz rein, ganz einfach, vollständig leben kann, und so haben sie Mühe, Gott zu erkennen in ihrem Leben, Gott zu sehen, und viele Male sagen sie ja, ich sehe ihn nicht, also gibt es ihn nicht. Es ist nötig, dass wir unser Herz immer mehr reinigen durch das Wort Gottes, wie Jesus selber sagt, ihr seid schon rein durch das Wort, das ich zu euch gesagt habe, dass wir das Wort Gottes, die Lehre Christi, eindringen lassen, damit er unser Herz erfüllen kann, reinigen kann von allen verkehrten Neigungen an die Welt, an die Sünde, an die Genüsse des Leibes, damit wir eben einen reinen Blick haben, eine möglichst gute Erkenntnis Christi. Und wir sollen auch um den Heiligen Geist bitten, mit seinen 7 Gaben. Eine Gabe des Heiligen Geistes ist ja der Geist der Einsicht, oder wie man früher auch gesagt hat, des Verstandes. Der Geist der Einsicht eben gestattet uns, wie schon das Wort sagt, dass wir eben hinein schauen können, eine Sicht in die Dinge hinein, dass wir Gott in allen Dingen und in allen Dingen Gott schauen können. Dazu hilft uns der Heilige Geist, dass wir eben diese klare Erkenntnis haben, dass auch wir Gott, unseren Vater, klar erkennen, dass auch wir klar erkennen, in unser Herz schauen können, wie es um uns steht, wie unsere Beziehung zu Gott und den Menschen ist.
Kommen wir zum letzten Punkt unter der Unterüberschrift Die menschliche Seele und die menschliche Erkenntnis Christi, der Punkt 474. Weil Christus in der Person des menschgewordenen Wortes mit der göttlichen Weisheit vereint war, wusste seine menschliche Erkenntnis voll und ganz um die ewigen Ratschlüsse, die zu enthüllen er gekommen war. Von dem, was er in dieser Hinsicht nicht zu wissen gesteht, erklärt er an anderer Stelle, er sei nicht beauftragt, es zu enthüllen.
Hier geht es vor allem eben natürlich nochmals um diese Erkenntnis Christi und vor allem insofern eben die Frage eigentlich, ja, wusste Jesus denn als Mensch eben auch alle göttlichen Ratschlüsse, alle göttlichen Dinge? Und der Katechismus sagt klar, seine menschliche Erkenntnis wusste voll und ganz um diesen ewigen Plan Gottes, um diese ewigen Ratschlüsse. Das ist ja er gekommen, um das zu enthüllen. Wenn es in der Schrift heißt, hier wird eben auch noch erklärt, wenn es in der Schrift heißt, eben nicht einmal der Sohn weiß das, dann wird darauf hingewiesen, dass er an anderer Stelle sagt, dass er nicht beauftragt ist, es zu enthüllen. Das heißt, dass er es sehr wohl weiß, aber dass er es nicht offenbaren möchte oder dass der Vater ihm eben diesen Auftrag nicht gegeben hat. Jesus sagte, ich verkünde nur das, was mein Vater mir aufgetragen hat. Ich tue nur das, was der Vater will. Das heißt eben, er hat wirklich diese volle Erkenntnis, aber er verkündet nicht alle Dinge oder eben gewisse Dinge, vor allem geht es hier um die Zeiten und Fristen, wo er den Aposteln sagt, euch steht es nicht zu, Zeiten und Fristen zu erfahren, die der Vater festgelegt hat. Also eben er wusste es bestimmt, aber er wollte nicht alles offenbaren. Man kann auch sagen, eben Jesus musste alles wissen, denn schlussendlich ist er ja das Licht der Welt, er ist die Wahrheit, er ist in auch seiner menschlichen Erkenntnis ohne Irrtum.
Sie haben eingeschaltet in der Katechismus-Sendung bei Radio Horeb. Wir befinden uns im dritten Artikel. Jesus Christus ist empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Der Sohn Gottes ist Mensch geworden. Und dort im Unterkapitel, wie der Sohn Gottes Mensch ist. Wir sind jetzt beim Punkt 474, haben wir aufgehört, auf Seite 152. Und bevor wir jetzt weitermachen, möchte ich Sie doch noch einmal einladen. Stellen Sie Ihre Fragen. Sie können heute Pfarrer Andreas Fuchs Ihre Fragen stellen. Rufen Sie an unter der Telefonnummer 089 517 008 008. Und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, wählen Sie bitte vorweg die 0049 und dann die 89 517 008 008. Herr Pfarrer Fuchs, mir ist beim Hören dessen, was Sie gerade gesagt haben, eine Frage so aufgekommen. Und zwar eben dieses, obwohl Jesus Christus der Sohn Gottes ist, hat er aus Gehorsam oder hat er Gehorsam lernen müssen?
Ja, also wir sehen das im Leben von Jesus sicher als Sohn Gottes von Ewigkeit her, hat er immer diese Beziehung zum Vater. Nicht so, dass er, wie wir das uns vielleicht ein bisschen vorstellen, für uns tönt Gehorsam immer so nach Unterwerfung und Unterjochung und Knechtung und irgendwie niederer sein als der andere. Das ist in Gott sicher nicht der Fall. Dass der Vater und der Sohn sind ja beide Gott von Ewigkeit her. Aber als Sohn ist er immer eben in Bezug auf seinen Vater. Und eben obwohl er der Sohn war, obwohl er eben der Sohn Gottes war, Gott von Ewigkeit her, hat er den Gehorsam lernen müssen, als Mensch lernen müssen. Und er hat ihn eben gelernt, so heißt es beim Hebräerbrief, durch das Leiden. Das heißt eben, man kann sich vorstellen, was das bedeutet, den Gehorsam lernen als Sohn Gottes. Ist der Herrscher über alles. Er kann alles, eben ihm ist alle Macht gegeben, er kann alles befehlen, allen und allem gebieten. Und jetzt verlangt der Vater von seinem Sohn, dass er gehorsam ist. Gehorsam einerseits Josef und Maria, da kann man sagen, ja, das ging ja noch, es sind die beiden heiligsten Personen, da fällt es noch einfacher. Die Heilige Schrift sagt auch deutlich, nachdem er im Tempel verloren und wiedergefunden wurde, dass er ihnen gehorsam war. Aber Jesus war nicht nur diesen heiligen Personen gehorsam, sondern eben nachher auch der schreienden Menge, dem Pilatus, dem Herodes, dem Kaiaphas, denen, die ihn gekreuzigt haben. Er hat auch da, wo es menschlich gesehen eben völlig ungerecht, völlig falsch ist, hat er gehorcht aus Liebe zu seinem Vater. Und er hat ihn eben gelernt durch dieses Leiden, obwohl er der Sohn war, obwohl er ja eben der Sohn Gottes von Ewigkeit her war, der das Leiden nicht hätte auf sich nehmen müssen, der es nicht verdient gehabt hätte, der nichts Böses getan hat. Und obwohl er eben so der Sohn war, die Güte, die Vollkommenheit in Person, hat er sich freiwillig, wie es im zweiten Hochgebet heißt, freiwillig dem Leiden unterworfen, aus freiem Willen hat er eben in diese Schule gehen wollen des Leidens, um den Gehorsam im Höchstmaß auf dem Kreuz zu lernen. Denn im Kreuz haben wir das Höchstmaß der Liebe, das Höchstmaß der Hingabe des Gehorsams. Und da hat er eben den vollkommenen Gehorsam als Mensch gelernt. Ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht ein bisschen klarer ist.
Doch, mir schon. Ich hoffe auch allen, die es gehört haben. Das ist irgendwie auch mit dem Punkt 472, da ist am Ende ja nochmal der Philipperbrief, der zweite Philipperbrief erwähnt, eben die freiwillige Annahme der Knechtsgestalt. Also, dass das...
Ja, also man kann die Stelle auch, dass da nur so ein kleiner Hinweis, der Philipperbrief, dort heißt es eben auch, auf Deutsch, weiß nicht mehr genau jetzt, wie es heißt, auf Italienisch heißt eben, er wog seine Gottheit nicht oder er hielt sie nicht gegenwärtig, er dachte nicht an diese seine Gottheit, er legte sie wie ab auf die Seite, um eben ganz Mensch zu werden, um ganz eben die Knechtsgestalt anzunehmen. Er nahm die Form eines Knechtes an und war gehorsam bis zum Tod am Kreuze. Das eignet sich auch sehr gut, auch gerade nächsten Freitag beim Fest Kreuzerhöhung zur Betrachtung. Und ich meinte, auch diese Stelle kommt dann eben auch als Lesung.
Und ein erster Zuhörer hat uns erreicht. Ich begrüße Herrn Wertz aus Mönchengladbach. Grüß Gott.
Ja, guten Tag. Volker Wertz hier am Apparat.
Grüß Gott.
Ich habe gerade einen Gedanken bekommen, und zwar zum Gehorsam Jesu. Ob er vielleicht nicht auch einfach, ob es nicht bedeuten könnte, dass er auch das Hinhören auf den Vater erst lernen musste als Kind oder dann eben auch durch das Leiden. Und das, was ihm zugestoßen ist, wie uns eben auch das Leiden oftmals das Beten lehrt. Und dass er da immer mehr gelernt hat, hinzuhören, bis es sich dann letztendlich bei der Taufe am Jordan vollendet hat.
Also ich denke, das kann man sicher so sehen. Denn Gehorchen hat immer mit Hören zu tun. Das ist eigentlich der erste Schritt. Eben zuerst hört man, und wenn man genau hinhört, dann horcht man eben und nachher gehorcht man. Oder auch das erste Gebot im Alten Testament beginnt ja auch mit Höre, Israel. Wer nicht gelernt hat zu hören, der kann auch nicht gehorchen, denn gehorchen tut tut man eben, man tut etwas, was ein anderer sagt. Man hört auf das Wort, auf die Stimme eines anderen. Und sicher, so wie Sie gesagt haben, eben hat Jesus als Mensch auch gelernt zu hören auf die Stimme seiner Eltern, auf die, die Stimme Gottes, eben als Mensch, um nachher zu gehorchen. Das kann man schon sicher so sehen, wie Sie es gesagt haben.
Dankeschön.
Bitte.
Ade. Ja, vielen Dank, Herr Wertz. Einen herzlichen Gruß nach Mönchengladbach. Wir gehen vielleicht einfach noch weiter in dem nächsten Kapitel. Wir sind ja immer noch, wie der Sohn Gottes Mensch geworden ist in dem Unterkapitel und hatten jetzt bislang eben besprochen die menschliche Seele und die menschliche Erkenntnis Christi. Und jetzt käme noch der menschliche Wille Christi. Der Punkt wäre jetzt 475 auf der Seite 152. Dementsprechend hat die Kirche auf dem 6. Ökumenischen Konzil ihren Glauben daran bekannt, dass Christus von Natur aus zwei Weisen des Wollens und Handelns, eine göttliche und eine menschliche, besitzt. Diese widerstreben einander nicht, sondern wirken so zusammen, dass das menschgewordene Wort im Gehorsam gegenüber seinem Vater als Mensch alles wollte, was es als Gott zusammen mit dem Vater und dem Heiligen Geist zu unserem Heil beschlossen hatte. Der menschliche Wille Gott Christi ist folgsam und widerstrebt und widersetzt sich nicht, sondern ordnet sich seinem göttlichen und allmächtigen Willen unter.
Ja, das ist eigentlich eine Weiterführung dessen, was wir vorhin auch gesehen haben. Und jetzt geht es nach der Erkenntnis um den Willen Christi. Christus hatte also eben auch in sich zwei Willen, zwei Weisen des Wollens und des Handelns, eben die menschliche und die göttliche. Er hatte einen menschlichen Willen und einen göttlichen Willen. Und für uns als Menschen taucht irgendwie sofort die Frage auf, ja, aber wenn er jetzt als Gott etwas möchte und als Mensch etwas anderes möchte, was passiert dann? So ein bisschen ähnlich wie wenn man auf einem Tandem fährt und der vordere möchte nach links und der hintere nach rechts. Das kommt meistens dann nicht ganz so gut heraus. Aber man kann auch sagen, auch wenn man schon auf einem Tandem gefahren ist, weiß man, wenn der vordere genug stark ist, dann schwankt es vielleicht ein bisschen, aber es geht dann doch dort durch, wo der vordere sagt. Deshalb kann man auch vielleicht, auch wenn das Beispiel ein wenig hinkt, sagen, auch bei Jesus ist es eben genau gleich gewesen, oder nur einmal hat eben auch dieses Gefährt ein bisschen gewackelt oder gezittert beim Gebet im Ölgarten. Da wollte der menschliche Willen Christi nicht leiden. Er hat sich eben als Mensch gewehrt gegen das Leiden, weil er eben wirklich vollständig Mensch war und der Mensch eben ursprünglich nicht für das Leiden geschaffen wurde. Das Leiden kam erst durch die Sünde in die Welt. Denn Leiden bedeutet Mangel. Und deshalb hat eben dieser menschliche Wille vor dem Leiden gezittert: Vater, nimm diesen Kelch von mir. Aber eben dann nur ein bisschen geschwankt, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Eben dieser menschliche Wille war dem Göttlichen immer eben gehorsam, hat immer das getan, was der göttliche Wille, was Gott in seinem Leben wollte. Und viele Heilige sagen auch, eben dieses Leiden im Ölgarten war so schlimm, dass er gesagt hat, nimm dieses Leiden von mir. Das sei gewesen, weil er eben alle Sünden der ganzen Menschheit, die er sühnen sollte, jede einzelne Sünde vom ersten Menschen bis zum letzten Menschen in der Menschheitsgeschichte gesehen hat und auch gesehen hat, eben was das bedeutet, dieses Leiden zu sühnen, und auch gesehen hat, dass viele Menschen dennoch nichts von ihm, von der Erlösung wissen möchten und er dennoch all das durchmachen muss. Und das hätte ihm daneben Blut schwitzen lassen und ausrufen lassen, nimm diesen Kelch von mir, weil er ihn eben so schwer gesehen hat. Aber Jesus hat zum guten Glück eben für uns, ist er Sohn Gottes, hat sich dem göttlichen Willen unterworfen. Das heißt, wir können uns fragen vielleicht auch, wie steht es denn in unserem Leben mit unserem menschlichen Willen und dem göttlichen Willen. In Christus war das ganz eins, war der menschliche Wille ganz dem göttlichen Willen, dem Willen Gottes unterworfen. Und in unserem Leben, wir haben auch einen menschlichen Willen. Und Gott hat uns seinen göttlichen Willen auch kundgetan. Und aber wir sind leider eben nicht immer so wie der Sohn Gottes, nicht so gute Kinder Gottes, dass wir sogleich auch sagen, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Oder wie Maria es gesagt hat, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast, mir geschehe nach deinem Wort. Aber auch wir sind als Kinder Gottes zu dieser innigsten Einheit mit dem Willen Gottes berufen. Jesus kommt das zu eben als Sohn Gottes durch diese innigste Vereinigung der menschlichen und göttlichen Natur in seiner Person ist der menschliche Wille seinem göttlichen ganz unterworfen. Wir sind nicht Söhne Gottes, Kinder Gottes von Natur aus, sondern durch Adoption oder durch Annahme an Kindesstatt. Aber auch wir sind berufen zu dieser innigsten Einheit des Willens Gottes mit unserem menschlichen Willen. Das heißt, dass auch wir eben voller Freude, voller Liebe, voller Hingabe unseren Willen, dem Willen Gottes angleichen, Ja sagen zu ihm, denn schlussendlich möchte ja Gott nur das Beste für uns, auch wenn wir es vielleicht nicht gerade immer so erkennen, aber das, was der Wille Gottes für uns möchte, ist immer das Beste, das, was uns schlussendlich unser Herz mit Freude, Gnade und Liebe erfüllt.
Also man könnte fragen, in welchem Zusammenhang steht der Gehorsam Christi mit dem Ungehorsam Adams?
Das ist also all das, was, weiß nicht, das kommt wahrscheinlich dann auch beim Kreuzesopfer nochmals, oder das hatten wir schon ein bisschen so angedeutet gehabt bei der Schaffung des Adam, bei der Schaffung des Menschen. All das, was Adam verbrochen hat oder was er ungehorsam war, ist durch den Gehorsam Christi wieder gut gemacht worden, ja mehr als wieder gut gemacht worden. Eben Adam, der erste Mensch, Christus, der zweite Adam, wie er auch genannt wird, macht eben all das wieder gut, was Adam kaputt gemacht hat oder löst den Ungehorsam Adams wieder durch seinen Gehorsam. Oder Maria wird oftmals auch Knotenlöserin genannt, eben den Knoten des Ungehorsams der Eva, der ersten Frau, hat die zweite Frau, die zweite Eva, durch ihren Gehorsam, durch ihr demütiges Dienen wieder gelöst.
Ja, vielen Dank für die Beantwortung dieser Fragen und auch aller Auslegung sämtlicher Punkte des heutigen Katechismus-Sendung. Liebe Zuhörer, es ist leider schon wieder soweit. Die Sendung neigt sich dem Ende zu und ich kann mich erstmal nur bedanken an dieser Stelle für den Anrufer, der heute seine Frage gestellt hat und für Sie natürlich an Sie auch mein Dank, die jetzt zugehört haben. Und mein besonderer spezieller Dank gilt natürlich Herrn Pfarrer Fuchs bei uns im Studio in Balderschwang für Ihre Erklärung. Darf ich Sie zum Schluss, Herr Pfarrer Fuchs, noch um Ihren priesterlichen Segen bitten?
Ja, sicher. Wir wollen vor allem heute am Namenstag der Mutter Gottes, Maria, bitten, dass sie uns helfen möge, eben auch so wie sie, ein Leben in Demut, in Einfachheit, im Hinhören auf das Wort Gottes, im Gehorchen gegenüber dem Willen Gottes zu führen, dass wir auch immer so mehr zu einer innigsten Einheit mit Jesus gelangen, eben Jesus ganz in unser Herz, ganz in unser Leben aufnehmen, so eben, dass wir wirklich auch sagen können, ich bin die Magd des Herrn, nicht nur in Worten, sondern vor allem auch in Taten durch unser Leben. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, aller Engel und Heiligen, segne, behüte, begleite und stärke euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Ja, vielen Dank nochmal, Herr Pfarrer Fuchs, und auch an Sie, liebe Zuhörer. Ich wünsche Ihnen allen noch einen gesegneten Tag und verabschiede mich aus dem Studio in Balderschwang. Ihre Claudia Kundron.